Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von One for the Road, den ihr ab dem 26. Oktober im Kino sehen könnt. Ich bin der Stu und heute mit mir an meiner Seite an der Theke der Max und die Schlogger. Hallo ihr beiden.
Hallo, Prost.
Ich bin nicht dabei.
Gut.
Ich bin nur ein Geist.
Nur du und ich.
Ja. Ich stehe so links daneben. Bin so wie dieser, kennt ihr die Leute, die an der Bar immer irgendwie stehen und nichts beizutragen haben? Das bin ich.
Du meinst die Barkeeper?
Nee, das sind doch immer die dann am Ende im Film dann irgendwie sagen, hey, und wenn du ihr die Augen ausstichst, dann wird sie dich nicht mehr sehen.
Was? Okay.
Keine Ahnung, die geben doch immer diese Tipps.
Wir wie ignorieren man Max führt. Einfach.
Ja, ist glaube ich,
einfach
besser.
Über ihn drüber sprechen.
Ja,
okay.
Ja. Ich wollte eigentlich diesen Podcast damit anfangen, dass ich heute einkaufen war und überlegt habe, hey, wäre doch total cool, diesen Film, also diese Besprechung zu diesem Film anzufangen, nämlich eine Dose Bier aufmache. Und dann ist mir eingefallen, was für ein Film das ist. Und dachte mir, ich glaube, es ist das komplette falsche Zeichen für diesen Film, denn es geht ja um Alkoholismus. Schlogger, du als die einzig wahre Schlogger, du wirst doch bestimmt es schaffen, für uns und unsere Zuschauer kurz zusammenzufassen, worum geht es denn in One for the Road?
In One for the Road geht es um, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Protagonist
Mark.
Heißt, um Mark, genau. Mark, der trinkt gerne und wir steigen mitten in sein Leben ein und kriegen dann mit, wie langsam klar wird, dass seine Art zu trinken vielleicht eher in die Richtung Alkoholismus geht und wie er und seine Freunde und seine Umwelt dann damit umgehen wird. Ganz grob zusammengefasst.
Genau. Also ich würde sagen, so der eigentliche Startpunkt des Films ist ja, dass er seinen Führerschein verliert, weil er betrunken sein Auto umparkt und 3 Monate ist der Lappen weg und er muss zu so einer psychologischen Gruppentherapie, sage ich mal, und halt eben MPU nachher noch machen, diesen weltbekannten Idiotentest. Das ist ja der Anfang. Dort lernt er dann auch diese Helena kennen, gespielt von Nora Tschirner. Und zu Beginn muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das einfach sehr langweilig, sehr alles so ein bisschen auch plakativ und ich bleibe auch dabei, das ist ein Film, wo du im Großen und Ganzen schon ungefähr ahnst, wohin die Reise geht. Trotz allem sage ich direkt im Voraus, das mache ich immer gerne, dass ich direkt am Anfang im Voraus sage, wie es mir gefallen hat. Ich mochte den Film. Ich fand den wirklich schön, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand, dass der hatte sowas Wahrhaftiges, weil er über ein Thema redet, das allgegenwärtig ist, zumindest aus meiner Perspektive, das aber nicht so ehrlich behandelt worden ist in einem deutschen Mainstream-Film wie jetzt bei One for the Road. Max, wie war es bei dir?
Ich glaube, ich mochte nur die ersten 3 Minuten von dem Film tatsächlich, die du nicht mochtest, bis er sein Auto umgepackt hat. Und ja, ich glaube, ich weiß zu verstehen, was du meinst, aber ich fand den Film wirklich nicht schön und das, was du als wahrhaftig bezeichnest, würde ich auch eher wie so Abziehbildchen bezeichnen. Bei mir hat der Film eigentlich im Prinzip überhaupt gar nichts ausgelöst und auch keine Verbindung zu irgendwelchen Alltagssituation. Ja, du hast da einen Typen, der immer noch säuft wie ein 16-Jähriger, obwohl er schon auf die 40 zugeht. Kenne ich zu Genüge, finde ich. Ja, warte mal, du musst mir jetzt meinen Halbsatz, jetzt kann ich meinen Halbsatz nicht mehr sagen. Finde ich auch nicht sonderlich sympathisch, wenn man so ist und auch nicht sonderlich erwachsen. Aber das ist ja jetzt hier geht's um den Film und nicht um meine Meinung zum Alkohol.
Du fandst die ersten 3 Minuten am besten, weil das die einzigen Minuten sind, in denen der Alkohol unkritisiert dargestellt wird.
Ja, du willst mir wieder hier in so ein Licht drücken, kenn ich schon. nee, ich finde, das mit den ersten, das war auch nur ein kleiner Gag eigentlich im Prinzip. Der Anfang ist eben sehr schön und schnörkellos irgendwie erzählt. Die, also was ja immer die große Gefahr ist, dass dann irgendwie eine Exposition passiert und es wird viel zu lange drauf rumgeritten, was jetzt da eigentlich Sache ist. In dem Film war es jetzt nicht so. Der war in der Kneipe, 3-4 Schnitte, dann hat er umgepackt. Dann war er bei der MPU. Das fand ich gut.
Okay. Man muss vielleicht auch, ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollen, ob irgendjemand konkrete Erfahrungen mit Alkoholismus hat, woher auch immer, und dann eher einschätzen kann, ob der Film jetzt so wahrhaftig ist, wie er sich auch für mich angefühlt hat. Ich habe im Kopf die ganze Zeit das Wortwitz gehabt, dass er relativ nüchtern erzählt war. Also wenn man sich den Trailer anguckt, man sieht ja, haha, jemand säuft, haha, er verliert den Führerschein, haha, er macht mit seinem besten Freund die Wette, okay, ich schaffe es, keinen Tropfen Alkohol anzurühren, klingt ja erstmal sehr abziehbildchenhaft, was ja auch du, Max, gesagt hattest. Aber so verläuft der Film ja nicht. Also er verläuft, man weiß zwar ungefähr, wo es hinläuft, aber er wählt dabei ziemlich viele Abzweigungen, die ich nicht gedacht hätte. Also er ist nicht so geradlinig. Genau. Und so würde ich auch denken, dass das ganz klar bei vielen Süchten auch so läuft. Und das fand ich auch ganz gut dargestellt so.
Also zu diesem Wort wahrhaftig, was ein sehr großes Wort ist, ich meine damit gar nicht so sehr, dass er irgendwie so ein Baustellenleiter oder sowas ist und dass er auch anscheinend keine finanziellen Nöte hat. Also das, so der Führerschein ist weg, das findet er halt scheiße, aber ich habe da nie das Gefühl, dass es ihn jetzt wirklich, dass es jetzt irgendwas mit Existenzangst zu tun hat. Aber ich meine, wie er auch Alkohol konsumiert und wie das alles abläuft, das kam mir sehr bekannt vor aus, also durchaus aus Episoden meines eigenen Lebens als passiver Beobachter, sage ich mal. Gerade so, er versucht ja zu Beginn auch clean zu werden oder auf Alkohol zu verzichten, das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren, und dann, wie es ihm prophezeit worden ist, kommt dann so diese Rückkehr. Und ich finde, das kenne ich nur so gut, weil das ja auch bei anderen Süchten so ähnlich verläuft. Und das hatte ich so von einem Film nicht erwartet. Und das Besondere für mich an diesem Film ist, wenn du mal Alkohol dir anschaust oder wie Alkohol eingesetzt wird in Serien oder Filmen, gerade wenn zum Beispiel, überleg mal Sitcoms, wie oft siehst du Sitcoms und die Leute saufen da irgendwie Wein oder haben Weinglas in der Hand. Und das ist so eine Sucht, die halt einfach akzeptiert worden ist. Das wird ja auch in einer dieser MPU-Sitzungen mal erwähnt. Und ich finde, dass der Film es durchaus gut schafft, mich als Zuschauer für dieses Thema zu sensibilisieren. Denn was er wirklich gut gemacht hat, der Film, ergibt einem schon so ein bisschen, oder hat mir zumindest ein bisschen die Augen geöffnet, hey, es ist doch irgendwie schon seltsam, dass du eher einen Grund brauchst, nicht zu trinken, als zu trinken.
Ja gut, ja. Da sprichst du ja mit dem Richtigen, ne?
Also ich fand auch interessant, dass der Film entscheidet sich jetzt nicht dazu, den Alkohol total zu verteufeln, sondern wir sehen ja durchaus auch, ob es jetzt aus seiner Brille ist oder warum auch immer, wir sehen ja, was an Alkohol Spaß macht, und es wird nicht hingestellt, du stirbst, wenn du säufst oder verlierst deinen ganzen Freundeskreis, sondern er wird einfach so dargestellt, wie es sich scheinbar anfühlt, und was dann halt schief gehen kann, geht dann schief. Ja, also das fand ich auch ganz gut. Es ist nicht so schwarz-weiß dargestellt gewesen.
Ja. Und ich muss auch sagen, was mich wirklich emotional bekommen hat, ist, er hat ja dann so eine, ich möchte es mal sagen, Beziehung zu dieser Lehrerin Helena, gespielt von Nora Tschirner. Und da gab es echt ein paar, in Anführungszeichen, wirklich sehr unangenehme Szenen. Zum Beispiel, wenn sie halt irgendwie betrunken sich so gegenüber sitzen und einfach erzählen, wie sie in ihrer Jugend diese Cocktails genannt haben. Ich weiß nicht, warum das so bei mir gewirkt hat. Vielleicht, weil ich mir immer dachte, so, okay, ja, genau, das kommt mir bekannt vor. Also haben die Dinger wirklich bei uns damals auch geheißen. Also hier Blue Curaçao mit irgendwas Grünem drin oder so. Wer sich erinnern kann, viel Spaß. Du siehst halt, dass die ganze Welt, die sie sich erschaffen, sich um Alkohol dreht, aber sie nehmen es gar nicht so wahr. Und wenn sie es doch wahrnehmen, haben sie im Prinzip so für sich, so wirkt es auf mich, schon so ein bisschen kapituliert. Und es ist kein Leaving Las Vegas. Dafür ist der Film dann doch zu klinisch und zu sauber und zu brav. Aber ich war durchgängig wirklich überrascht, wie ernst er das Thema genommen hat. Und vor allem, wie wichtig diesem Film seine Hauptfiguren oder Mark und Helena sind. Weil er ihnen wirklich alles Gute wünscht, aber trotz allem die Schattenseiten nicht ausspart und sie auch mehr als einmal ziemlich böse auf die Fresse fliegen lässt. Und ich finde, das gehört auch bei so einer Thematik dazu. Ich rede jetzt schon wieder zu viel, Schlogger, jetzt darfst du auch mal so sagen.
Lass doch nehmen, genau, das ist nett, dass ich sage, aber jetzt kann doch Max mal direkt einsteigen, warum er das alles nicht so sieht wie du oder wir.
Nee, das passiert keinen.
Ja gut, dann war es das jetzt mit mir, liebe Freunde hier.
Max, möchtest du dazu noch was sagen?
Ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen zurückspulen, weil ihr habt so viel verschiedene Punkte angesprochen.
Schachmatt.
Und ich, ja, sorry, da muss man einem halt dann auch Zeit geben, mal dazwischen zu grätschen, ne? warte mal, also um welche Sachen ging es jetzt hier bei euch, was ihr da jetzt angesprochen habt? Ich habe nämlich nicht mitgeschrieben. Dass er die Figuren ernst nimmt, der Film. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde, weil mir die Figuren selber einfach, ich weiß nicht, die kommen mir nicht sonderlich lebensnah vor, beide nicht. Die Art und Weise, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da jetzt nach irgendwas plakativerem irgendwie Ausschau gehalten hätte, was jetzt dieser Mark irgendwie wäre. Ich meine, ich gebe dir da schon recht, dass du hast jetzt hier nicht die Situation, in der der Alkohol komplett verteufelt wird oder dass man da jetzt das große Dramafass jetzt irgendwie aufmacht und die Dinge jetzt schlimmer macht, als sie sind. Ich als neutraler Beobachter dieser ganzen Situation habe aber trotzdem irgendwie während des ganzen Films vermisst, so den Sicht, den Blickpunkt oder den Blickwinkel einer Person, wie jetzt ich eine bin, die eben nicht trinkt und dann streckenweise halt dann irgendwelche Abende erleben muss, an denen sich Leute von Stunde zu Stunde einfach immer dümmer verhalten, miterleben muss, weil ja das irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, der Kern der Kritik sein sollte, wenn der Film überhaupt Kritik an irgendwas alkoholkonsummäßigen leisten wollte, dann daran. Ich glaube nicht, dass der als großes Alkoholikerdrama oder sowas aufgebaut ist. Dafür ist er auch viel zu schlecht geschrieben, finde ich. Und die ganzen Stationen, die er und Helena nehmen und machen, sind eigentlich im Prinzip auch komplett austauschbar mit jeder anderen deutschen Komödie, in der Leute, keine Ahnung, dann haben sie wieder in Berlin irgendwo im Umland so ein scheiß Waldhaus irgendwo, sind auf so einer Kack-Einweihungsparty, dann gehen sie besoffen in Berlin immer irgendwo auf irgendwelche Baustellen und machen da irgendwas, dann kommt wieder so dieses Typische, dann fahren sie in der Nacht mit offenem Verdeck und strecken sich aus dem Fenster raus, um den Fahrtwind zu spüren. Scheißdreck. Das sieht halt immer aus wie so ein, keine Ahnung, für mich ist das eher ein Werbefilm und ich kann mir keinen Werbefilm anschauen oder ich glaube ja auch nicht, dass die Letterwerbung das echte Leben repräsentiert. Und der Film ist irgendwie so ein bisschen eine Letterwerbung. Irgendwie. Also ich will nicht sagen, dass der für Alkohol eine Werbung ist, aber finde, dass der Look und das Gefühl, das der Film weitergibt, im Prinzip immer gegen seine Message arbeitet. Und ja. Ich habe von Anfang an nicht damit gerechnet, dass es so sein könnte. Ja, komm, dann grätscht jetzt ihr rein.
Also,
ich lasse euch nämlich eure Gedanken.
Ja, ich kann nachvollziehen, dass das ist ein valider Punkt, wie ich finde, der Look des Films. Aber was ich halt unglaublich wichtig finde, ist, für wen dieser Film gemacht ist. Und ich glaube kaum, dass du Leute damit erreichst, wenn du so ein Dark Gritty und am besten noch auf, 4 mm gedreht in Schwarz-Weiß.
Ja,
aber
das erwarte ich ja gar nicht.
Was erwartest du denn dann?
Ich erwarte einen Nicht-Werbefilm.
Aber
das
klar,
ist ein Unterschied.
Es gibt so Szenen, wie sie, die du jetzt genannt hast, mit sie gucken aus einer Limo oben raus, sie gehen auf die Baustelle. Aber es gibt doch dann wiederum auch ganz viele Szenen, die man nicht so erwartet hätte. Also
was
das, die Dialoge, die Mark und Helena manchmal führen bei ihr zu Hause, wo sie erzählt, was sie auf der Arbeit erlebt hat, wo der Alkohol hingeführt hat. Oder das, was auf der Baustelle dann passiert, wo ich kurz dachte, ah ja, natürlich passiert jetzt das und das, um irgendwie was Dramatisches einzuläuten. Das fand ich auch krass für einen kurzen Moment. Oder eben zum Beispiel, als er zu Hause sitzt und dann kommt dieser Vogel reingeflogen, wo du auch kurz dachtest, okay, wofür steht jetzt dieser Vogel? Wird der Vogel jetzt das neue Symbol? Und ich weiß
ja, aber
nicht,
ist der Vogel irgendwas gewesen, außer dass er reingeflogen ist?
Also der Vogel
ist?
kann halt viel bedeuten, also das eingesperrt sein und so. Und das, der Vogel
ja,
war,
aber das ist doch Berlinale, das ist doch Berlinale.
Ja, aber trotz allem, also wie gesagt, der Film hat einen sehr klaren, clean Look und er hat auch eine gewisse, gebe ich dir recht, eine gewisse Werbeästhetik, aber ich fand es nicht störend. Ich glaube eher, dass es für den Film förderlich ist, weil er so mit seinem Message besser.
Also ich weiß nicht.
Pass auf, die Message bei Letta ist, kauf Letta. Und ja, bei One for the Road, die Message ist halt, pass mal ein bisschen besser auf und so geil ist vielleicht Alkohol nicht immer. Pass ein bisschen auf. Und wenn das die Werbeaussage ist von One for the Road, dann finde ich das absolut legitim und dann stört mich der Look auch kein bisschen.
Aber ist es nicht irgendwie keine Ahnung? Also, ich kann nicht aufgeben. Ich habe zwei dicke Daumen. Da kann ich heute viele Leute mit abhalten. Die sind da auf dieser Einweihungsparty, ne?
Ja.
Im Haus am See,
Das Haus am See, das da neu hergerichtet worden ist, natürlich wieder alle unglaublich, keine Ahnung, jeder Zweite, der da war, hat ein Start-up, dann, keine Ahnung, haben sie in Berlin im Umland, können die sich 12 Hektar Wald leisten.
Hektar. Das ist
alles
Hektar
scheißegal.
1, das ist Hektar 2.
Und dann kommt eben ich weiß nicht, die bei Konstantin Film irgendwo in so einer Schublade drin liegende Sequenz, ja, jetzt sitzen wir dann alle draußen und dann unterhalten wir uns über irgendein Thema und in dem Fall machen sie dann so eine Online-Umfrage, trinkt ihr zu viel, wo dann die Dialoge, die da hinführen, schon so unglaublich Billo, scheiße sind, da unterhalten sich dann im Vordergrund diese zwei Mädels dann irgendwie drüber, ich weiß gar nicht, was sie da irgendwie einleitend sagen, von wegen, ich habe da vor kurzem eine Umfrage gelesen, wo da gesagt wurde, dass Alkohol ganz schlecht ist, zu einem Zeitpunkt, an dem es dir einfach im Prinzip überhaupt nie, also ich weiß nicht, das ist filmmacherisch, da kräuseln sich bei mir jeder Zehennagel hoch, wenn ich sowas sehe, das ist für mich einfach Fremdschämen.
Also, pass auf, das mit dem Waldhaus gebe ich dir. Das ist natürlich alles, das ist schon 100 Mal gesehen.
Gib mir das Waldhaus.
Genau, das Waldhaus kannst du haben. Ich lasse dir auch den Vogel. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist alles absolut okay. Ich hätte es nicht gebraucht. Vielleicht hätte der Film ein bisschen mehr Schmutz auch gut getan. Aber ich finde, für das, was der Film sein möchte, macht er das alles echt gut. Und dass da jetzt irgendwie diese Umfrage, ja, ich hätte es auch nicht gebraucht, weil das halt nochmal so ein bisschen,
ja, aber
übrigens,
dann,
wer es auch nicht verstanden hat,
ja,
der Film handelt
das
darum.
Das sehe ich auf jeden Fall
aber,
auch ein.
Aber ganz
aber ehrlich, warum macht man sowas? Keine Ahnung. Scher, der Film, der hört doch dann auch scheiß
Max,
zwei
Max,
Stunden.
Ja, um den Lesben-Depp noch mitzunehmen.
Ja, Dankeschön. Ich will aber nicht den
Max,
letzten Depp
liebe
mitnehmen.
Liebe Zuschauer, bitte hört mal kurz weg, was er gesagt hat. Die meisten Kinogänger sind saudumm.
Ja, das, nee, sind sie eben nicht.
Ja, das aber ist, die das Geld geben, sind saudumm. Die willst du auch erreichen. Das sind die auch die The Nun 2 so geil finden.
Ey, die Nonne 2.
Nee, ich weiß nicht. Also,
ach, und noch was, Max, der ist nicht der Konstantin-Film, der Film ist von Sony.
Ja,
so,
ich weiß, dass der von Sony ist, aber nee, die benutzen
nicht,
alle.
Nee, gesagt. So.
Nee, ich
so,
weiß, das wusste ich.
Also Stock und ich mögen den Film sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
Nein,
Leute,
ich habe mehr zu sagen.
So weit, so da flutscht ihr mir jetzt nicht durch, weil ganz ehrlich, wir sind noch gar nicht einmal an der Spitze des Eisbergs.
Oh, scheiße.
Aber Max, ich sehe, das ist ja alles valide Kritik.
Wer ist das? Entschuldigung,
das ist der valide Kritik.
Ja.
Neben dem Hector 3 steht der.
Hector 4 heißt übrigens Martin, aber das ist egal.
Entschuldigung, okay. Wir sind zum Beispiel noch überhaupt nicht auf den nächsten Streitpunkt irgendwie draufgekommen. Frederick Lau, mein großer Freund. Okay,
pass auf. Ich weiß schon länger, dass du den nicht magst. Ich sag nur Victoria. Und ich finde nicht alles toll von dem, aber, und es ist mir jetzt wieder aufgefallen, dass ich auf der großen Leinwand den gesehen habe, das klingt jetzt sehr negativ, aber der Mann hat eine Fresse. Der hat eine richtig geile Präsenz. Ich mochte den sehr in dem Film. So. Ich sag's
aber ich mag auch Fred genau in dem Film. Das Ding ist, dass der praktisch zwei Seiten in dem Film mehr oder weniger gezeigt hat. Für mich jetzt. Das war auf der einen Seite natürlich, nee. Die besoffene Seite. Sorry, tut mir leid, aber ganz ehrlich, das ist, ich weiß nicht, habt ihr den Betrunkenen irgendwie abgekauft? Das ist doch Didi Hallervorden betrunken gewesen. Keine Ahnung.
Ich fand nur, also für mich war die eine Cringe-Szene die, wo sie zusammen besoffen in das Restaurant gehen, wo auch dann der beste Freund sitzt. Das hätte ich auch nicht gebraucht. Das war auch für die letzten Deppen-Szene. Da habe ich auch kurz gedacht, das tut mir weh, so ein bisschen, das zu sehen.
Tatsächlich, wenn ich jemanden darstellerisch nicht gut fand, aber der mir dann nicht reingepasst hat, war es sein bester Freund, dieser Nadim.
Ja, den weiß fand ich.
Ja, tatsächlich super.
Also der hat eine wichtige Rolle, aber ich fand, das war nicht, für mich wirkte das als Spiel nicht überzeugend. Ich möchte dem Mann ja nichts Böses, aber...
Okay, vielleicht fand ich die Rolle super, nicht wie er gespielt hat.
Die Rolle war super, aber so wie er es rübergebracht hat, das war nicht so meins, glaube ich.
Ich habe den beiden nicht abgekauft, dass die miteinander befreundet sind.
Ja, okay, da muss ich einfach eine Background-Story annehmen, ohne dass sie dir vorgekaut wird.
Das mache ich ja dann auch.
Hast du nicht das Freundschaftstattoo? Die haben ein Freundschaftstattoo.
Das mache ich ja dann auch, dass ich das dann hinnehme.
Ich muss tatsächlich sagen, ich finde Nora Tschirner toll, aber an manchen Stellen in diesem Film dachte ich, jetzt ist sie mir zu Nora Tschirnerig.
Ja, die spielt doch immer bloß Nora Tschirner.
Ich finde, sie spielt authentisch, genau, schnottig, keine Ahnung, was du gerade sagen wolltest. Und manchmal an dem Film dachte ich, das passt mir gerade nicht. Aber eigentlich finde ich sie ja sehr, sehr gut. Und zurück zu Frederick Lau, der spielt nämlich ähnlich wie Nora Tschirner. Ich finde auch, dass der relativ authentisch wirkt. Also der spielt nicht so Theaterdeutsch. Ja, aber es passt für mich dahin. Also es war für mich eine Rolle, die zu Frederick Lau gepasst hat.
Ich fand den auch sehr gut.
Ich habe den gerne angeguckt.
Und für mich der MVP des Films ist übrigens, und wahrscheinlich wird der Max jetzt wieder auch aufschreien, dass er scheiße war, aber der Typ, der diesen Dr. Blau spielt, Godehard Wiese, weil der hatte sowas Ruhendes.
Der Therapeut in der Sitzung, die zur MPU hinführt.
Genau. Jedes Mal, wenn der Film zu ihm kam, war das so eine Art Ruhepol, den ich tatsächlich auch ein bisschen gebraucht habe, weil es da wirklich auch ein paar Szenen gab, die, ich möchte nicht zu ins Detail gehen, die haben mich an Erlebnisse meines eigenen Lebens erinnert und irgendwie war es immer ganz schön, diese Figur zu haben, diesen Ruhepol.
Bei dem fand ich wichtig, dass der eigentlich total klischeehaft ist und eigentlich genau das macht, was man denkt und was das Drehbuch sagt wahrscheinlich auch und trotzdem nehme ich dem Typ das ab, dass das auch einen Effekt haben kann auf andere Menschen. Also ich nehme dem das ab, dass es so funktionieren kann, dass es nicht, ich hau dir eine Plattitüde auf den Kopf und da musst du damit leben, sondern irgendwie habe ich dem das, ich fand das irgendwie auch glaubwürdig. Und jetzt du, Max.
So, also, bevor ich hier irgendwelche Mutmaßungen über das, was ich meinen könnte, angestellt werden und mir irgendwelche Sachen in den Mund gelegt werden. Den Kerl, den fand ich auch in Ordnung. Ne? Ich fand, die Rolle ist mir natürlich auch ein bisschen zu sehr, also ich frage mich immer, wieso praktisch die Leute, die dafür stehen, was das Richtige ist, nämlich ohne Alkohol zu leben, sorry, dass ich mir, dass die immer so wie keine Ahnung, ein bisschen die ungeliebten Jungs aus der hinteren Reihe dargestellt werden, aber gut, okay, das ist mir, in dem Fall war es mir auch egal, weil
ich auch sagen, also pass auf, schon mit eingrätsche, aber da gebe ich dir recht, nur ich fand halt, dass er zum Schluss irgendwie mit der coolste war. Also
ich wollte gerade auch sagen, also der hatte für mich dann so eine, der war irgendwie wie so ein, wie nennt man das, so ein Landmark irgendwie, du hast praktisch über den immer wieder in die Story zurückgefunden, auf eine gewisse Art und Weise. Und von dem her, also den fand ich jetzt vielleicht ein bisschen zu klischeehaft, aber das verzeihe ich dann auf eine gewisse Art und Weise. Der hätte ja auch irgend so ein blöder Comic Relief oder sowas sein können. Und das haben sie zum Glück nicht gemacht. Und deswegen, ich meine,
diese Kaya Jana als Therapeut.
Ja, du, keine Ahnung, wenn Bülent Ceylan
oder der Film war überhaupt oder nicht chaotisch, das war doch gut. Ja. Also ich habe nämlich auch kurz überlegt, mich wurde gefragt, ist es eine Komödie? Und es ist keine Komödie. Also
ja, es ist,
der ist jetzt nicht bierernst, aber er ist auch nicht, er ist nicht zotig, er ist nicht übertrieben albern.
Also sagen wir mal, er hat schon sehr, sehr schlechte Gags. Also die Gags,
Veganer-Gags meinst du?
Ja, ich weiß nicht, ob, aber das ist halt ein schlechtes Dialog. Oder auch
die Veganer-Gags sind keine Gags. Das sind einfach nur
keine Gags. Das sind Füller, weil die Leute irgendwas sagen müssen. Deswegen. Da haben sie gesagt, da stand da Interior Containerbüro. Frederik Lau und die Schauspielerin sitzen da und unterhalten sich da und dann kommt halt dann im Drehbuch steht halt dann irgendwie eine Dialogzeile. Die könnten sich natürlich auch irgendwie anschweigen, wie es in jedem anderen europäischen Land wäre, dass die Leute einfach mal ein bisschen spielen, indem sie nichts sagen oder einfach da sitzen oder über irgendwas absolut nichts sagen, jawohl, diese Veganer-Witze wandern, aber nee, die sind gar nicht so nichts sagen.
Für alle, die sich fragen, wie Max intern bei uns heißt, er heißt Optimismus Joe.
Nee, also das ist genauso diese Sache mit diesem gritty Look und sowas. Was ich meine, ist ja nicht, dass du das jetzt irgendwie mit zerstochenem Filmmaterial irgendwie auf die Leinwand hauen sollst und keine Ahnung, das machen der Rausch beispielsweise, geht ja auch über das Thema oder sowas. Gut, der ist ernster, der hat praktisch ein bisschen einen anderen Blickwinkel und der geht auch die Sache eigentlich völlig anders an, aber
ich gar nicht. Ich finde, was? Man kann die zwei Filme ähnlich, also die
was? Klar,
das, ja. Also klar, das eine ist ein skandinavischer Film und das andere ist ein deutsch erzählter Film, aber sie haben doch von der Grundtonalität her, gehen sie das Thema okay, doch gleich
also,
an.
Also pass auf, das ist ja ein Podcast heute, der ist ja Wahnsinn. Jetzt bin ich auf Max' Seite. Also ich finde das auch, dass der Rausch und One for the Road, würde ich nicht miteinander vergleichen, nein.
Wie, nee. Es geht bei beiden Themen um Alkoholismus?
Ja klar, klar, aber in jedem Western kommt auch ein Cowboy vor. Trotzdem würde ich jetzt The Wild Bunch nicht mit Cowboys und Aliens irgendwie gleichsetzen.
Ich bin mal gespannt, wann Yoshi und ich uns gegen dich verbinden. Ja.
Nee, ich meinte jetzt im Sinne von, dass es so halbwegs aus einer realen Situation heraus. Okay, ja,
also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Situation von One for the Road, die Ausgangssituation, tatsächlich in Anführungszeichen realistischer erachte als das bei der Rausch.
Ich muss da muss ich jetzt erst du zur Seite stehen, weil der, also was man bei One for the Road halt tatsächlich nicht sagen kann, das ist, dass diese Ausgangssituation eine komplett aus der Luft gegriffene ist oder eine konstruierte, weil das ist so ziemlich das Wahrhaftigste an dem Film ist diese Tatsache, dass halt in unserer Gesellschaft, und da nehme ich jetzt mal so ein bisschen den gesellschaftspolitischen Schwengel mit in unserem Podcast, dass das halt tatsächlich so ist, wie es ist. Und das kann man halt beobachten, vor allem wenn man in einer Situation ist, in der man, sage ich mal, immer mehr wie so ein Außenstehender wirkt. Und deswegen bin ich ja auch so verärgert, dass der Film es nicht geschafft hat, diesen Blickwinkel dann irgendwie
Du bist doch der Blickwinkel als Zuschauer, oder warst du besoffen, als du den Film geguckt hast? Du bist doch der nüchterne Betrachter.
Ja, ich bin der, aber ich kenn's ja, wie es ist. Weißt du, wie ich meine?
Und aber ich finde ja gerade das Gute, dass du hast nicht die nüchternen Ottos und du hast den Alkoholiker, sondern du hast die Freunde, die halt in Anführungszeichen normal saufen. Das ist jetzt ganz breit gefasst, was ich jetzt damit meine. Und man sieht aber den Unterschied, was bei Frederik Lau passiert, dass du auch in der Hütte nach besagter klischeehaften Einweihungsfeier, was dann passiert, was uns ja zeigt, was dann eben passieren kann.
Wir können es ja jetzt ansprechen, ist doch wurscht. Dann zerstörst du halt ja, weil du die Räume verwechselst. Ich weiß nicht, ich bin da so als Beobachter kam es für mich nicht authentisch rüber. Das, was ich praktisch aus dem realen Leben irgendwie kenne, okay, dann kann man jetzt natürlich sagen, hey, warum gehst du dann in einen Film, wenn du dir reales Leben sehen willst? Das ist ein valider Punkt. Da muss ich dann sagen, okay, habt recht, Punkt für euch. Aber ich habe dieses, äh, ich habe dem Film einfach nicht abgekauft, dass er weiß, was er da erzählt.
Okay, also ich verstehe dich jetzt richtig. Du hattest das Gefühl aus deiner Erfahrung, und ich war auch schon nüchtern auf Partys, wo andere total besoffen und abgestürzt sind. Genau. Du hattest das Gefühl, dass der Film diese Leute zu positiv darstellt und nicht direkt und zu cool und dass man, dass es nicht direkt gezeigt wurde, wie sieht eigentlich von außen so eine Alkoholgesellschaft aus? Meinst du das?
Ich hab's dem Film nicht wirklich. Ah, wie soll man sagen? Es gibt Filme wie zum Beispiel bei Systemsprenger, ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Da bin ich in dem Film drin und merk irgendwie, dass die Leute, die den Film geschrieben haben, die Sachen komplett gut recherchiert haben. Die gehen da auf kleine Details irgendwie ein. Da sind Dinge mit dabei, die irgendwie nicht zotig oder klischeehaft sind. Und das war jetzt bei dem Film einfach nicht der Fall. Der Film hat immer nur ein filmisches Abbild dessen geliefert, was er irgendwie sagen will. Also der hat praktisch genügend Stellschrauben bedient, um mehr oder weniger, sage ich jetzt mal oberflächlich, eine gewisse Anzahl an Wahrheiten abzuhaken, als wäre es irgendwie eine Checklist. Aber mir ist der Film nie so vorgekommen, als würde er praktisch tiefer reingehen in diese Materie und wüsste er auch wirklich, was er aussagen will. Weil, ja, manche Sachen waren halt dann doch zu
also kurz, einfach. Es war für dich mehr Petting und weniger Penetration. Um es mal so auszudrücken.
Ja, ich mag Petting eigentlich auch ganz gern. Also von dem her habe ich jetzt damit nichts verloren oder gewonnen. Also, kann,
ich verstehe deine Punkte und ich möchte deine Kritik auch nicht malig machen und für deinen, wie gesagt, aber ich finde es halt okay, wie der Film ist, weil ich glaube, dass der einfach ein ganz anderes Publikum anspricht, wie zum Beispiel ein eher, ja, Nischenfilm wie Systemsprenger, der großartig ist, wo ich dir auch recht gebe, der ist vermutlich auch, weil es da um andere, da geht es ja auch um ganz andere Thematiken als hier. Weil hier
wird das ist klar.
Kein, wird ein ganz anderes System, ein sehr privates System offengelegt. Und aber wie bei uns in Köln sagt, jeder Jeck ist anders. Und
aber der Film hat sich hundertprozentig mit keinem einzigen Alkoholiker vorher unterhalten. Würde ich ihm jetzt komplett unterstellen.
Ja, also was der Film auch suggeriert, ist, dass ja in einem Großteil der Gesellschaft ein Alkoholiker schlummert. Und von da ausgehend würde ich schon denken, dass da viele was zu beigetragen haben.
Also es ist ja dieser Systemalkoholismus, dieses akzeptierte Saufen, also was er ja zu Beginn des Films auch macht, nach der Arbeit in die Kneipe und dann kommt man halt eben leicht alkoholisiert nach Hause und liegt im Bett. Also das ist ja die Art von Alkoholismus, die ich halt immer versuche zu meiden. Also ich bin jemand, der gerne auch mal über einen Durst trinkt, aber immer so auch mit Abstand. Also ich würde jetzt niemals irgendwie jetzt 3-4 Tage am Stück so durchsaufen können. Will ich auch gar nicht, aber hin und wieder finde ich das okay.
Gut, dann stelle ich jetzt einfach eine andere Frage und die Frage lautet, hat vielleicht der Film schon mal mit irgendwelchen, weiß ich nicht, MPU-Psychologen oder sowas unterhalten, die vielleicht an der Sache dann ein bisschen eher mit dran sind? Ich weiß nicht, auch
keine
das...
Ahnung.
Auch
ich könnte mir also vorstellen, dass es vielleicht auch einfach echt langweilig gewesen wäre, wenn er von einem MPU-Psychologen gemacht worden wäre.
Nee, das nicht, aber weiß nicht, diese ganzen Gruppensitzungen. Ich meine, mal fernab von dem Herrn Blau, der haben wir ja festgestellt, unser heimlicher Held des Films ist. Weiß ich jetzt nicht, ob
pass auf, diese Geschichte, was du meinst.
Aber das ist doch schon 100.000 Mal.
Aber es funktioniert halt.
Das ist doch die gleiche. Das ist dann ein Film, da geht's dann um einen Film, um einen Sexbesessenen. Dann kommen die gleichen, also wenn es jetzt irgendwie aus halt so einer geschissenen deutschen Komödie irgendwie kommt, dann sind das die genau gleichen Gags, die dann wieder gemacht werden.
Ja, das finde ich interessant. Also ich glaube schon, dass man genau den, ja. das sehe ich, glaube ich, auch schon. Aber hier geht es doch gerade, das ist doch der Witz, dass selbst mit Sexbesessenen, das ist nicht so alltagsangenommen und in der Gesellschaft eingegliedert. Also klar, du hast total recht. Man könnte den Film drehen und du ersetzt Alkohol mit irgendwas anderem. Du hättest ähnliche Szenen, keine Ahnung was. Mhm. Aber es ist nun mal der Film, der er ist. Und für der ja, ist, funktioniert das, er gut. Ja.
Und das kritisiere ich auch.
Ja, nee, das darfst du auch kritisieren. Das ist ja auch gut. Also es ist natürlich ist es hier kein Oscar-Film, ganz klar. Oder kein Film, der eine Autobiografie von dem krassesten Alkoholiker verfilmt.
Nee, das, ich meine, das wussten halt, wir ja alle, als wir vorher angeschaut haben.
Ich finde halt die Thematik wichtig. Und ich finde, wie er die behandelt, ist gut für die Art von Publikum, die er erreichen will. Und also, das ist man nicht das, nicht das Kino, was irgendwie in der Stadtrevue liest, oh, ein Systemsprenger, das klingt interessant, lass mal da reingehen. Oh, von der Regisseurin von Ture Tanz. Oh, interessant, das ist interessant. Sondern es ist halt einfach für das breite Publikum ist eine schlechte Äußerung, wie ich gerade merke, für das Massenpublikum, ja.
Ja. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob das wirkt. Tatsächlich. Wirst du da irgendjemanden finden? Ich meine, ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht sagen, dass der Film irgendeine erzieherische oder pädagogische Wirkung haben soll. Das muss ein Film gar nicht haben, keine Ahnung. Das liegt immer an den Zuschauern selbst. Aber wenn der Film gut wäre, würde ich jetzt mal behaupten, dann würde, wenn du so ein kleiner Mark bist oder eine kleine Helena, dann müsstest du eigentlich nach dem Film dir schon so ein paar Gedanken machen, ob das so der Fall sein sollte. Und wenn ich mir überlege, okay, hätte mir der Film vor 10 Jahren irgendwie, ich meine, der geht ja auf ein paar Themen, ich weiß nicht, gar nicht so direkt ein. Der wird halt sofort irgendwie zum Alkoholiker gemacht. Aber das, der Sprung, dass er einfach auch, ja, so.
Das kann ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen. Ich finde, dass der Film halt ihn bereits zeigt, wo er schon ein ganz klares alkoholisches
Problem hat. Ja, das stimmt. Ne? Ich hab's gerade beim
Es ist Sprechen. Ja nicht so, oh, Dienstag, ab morgen bin ich Alkoholiker.
Nee. Also ich wollte jetzt darauf hinaus, dass die Komponente für mich irgendwie fehlt, dass er eben auch eine Belastung für sein Umfeld ist. Man merkt es in der Arbeit doch. Zwar, ja, aber wie?
Aber das mit den Freunden ist, also diesen Nadim und ansonsten hat er ja auch irgendwie keine Freunde so richtig, was für mich auch ein klares Zeichen dafür ist, so, ja, der hat halt Freunde, aber immer nur dann, wenn er irgendwie so saufen geht.
Mhm. Ja, und das fand ich ja gerade das Gute, dass es nicht so, okay, hier, du säufst nicht, du hast Freunde, du säufst, alle wenden sich von dir ab und alles geht bergab. Und das wird ja angedeutet, dass das subtil passiert oder eben schon passiert ist, weil es wird ja auch gezeigt, dass er ist ja auch irgendwann mal im Krankenhaus und das ist ja anscheinend nicht das erste Mal, dass er im Krankenhaus ist. Also das läuft ja schon viel länger, als wir nur in diesem Ausschnitt des Films sehen. Also ich finde, wenn man das so betrachtet, dass es eben diesen Alltagsalkoholismus zeigt, in einem deutschen Film, hast du direkt am Anfang gesagt, du weißt, wo der Film hin will. Und das Schöne ist ja nicht, dass wir jetzt toll finden, wie der Film von A nach dass der A hat und B hat, sondern wie er seine Schlenker macht auf dem Weg von A nach B. Und das fand ich eben nicht ganz so klischeehaft deutsch, dass eben diese Wette ist und die klappt dann nicht oder keine Ahnung, sondern dass ein paar Dinge passieren, die ich irgendwie ganz angenehm umwegig fand.
Und was ich auch wirklich schön fand, gerade zum Thema die Wette, ich dachte so, oh Gott, nein, nicht so eine Wettding-Sache. Und ich finde, dass er das ja auch dann irgendwann sein lässt. Also es geht halt um die Wette, das ist ja so seine Motivation, aber es ist durchzieht dich den ganzen Film.
Ja, oder auch
ja, die Wette spielt ja dann irgendwann mal keine Rolle mehr.
Genau, aber das ist doch cool. Ja. Oder auch dieser Love Interest. Ich habe ganz kurz gedacht, wie geil, es ist eigentlich völlig unwichtig, ob die zwei einen Love Interest haben oder nicht. Leider, in Anführungszeichen, wurde es dann doch mehr zum Thema. Aber es hätte meiner Ansicht nach auch cool gewesen, wenn die zwei überhaupt keine romantische Beziehung anfangen, sondern dass die einfach nur dieses Thema Alkohol verbindet. Das fand ich zum Teil des Films auch ganz cool, dass es auch so wirkte, als wäre das eben nicht Schema F.
Ja, gut, aber da, ich meine, trotzdem, gibt's also ich hatte Rauschen, trotzdem, nee, ich hatte trotzdem auch immer das Gefühl, dass es natürlich auf eine Romanze rausläuft. Und am Ende läuft es auf eine Romanze raus. Also dann,
Und dann ich, ist es halt ich, doch passiert. Ich muss auch sagen, mir hat die Romanze auch gefallen. Ich bin ja manchmal durchaus so ein kleiner Pessimist und so ein kleiner ja, so Schwarzmaler, aber manchmal mag ich es auch ein bisschen romantisch und ich fand diese Romanze, das habe ich auch ein bisschen gebraucht bei dem Film, will ich ganz ehrlich sein. Das, was ich übrigens noch gerne mit euch bereden würde, und da müssen wir ein bisschen aufpassen wegen Spoiler. Ich finde zwar, dass man den Film nicht groß spoilern kann, aber trotzdem.
Ihr macht doch einfach eine Spoilerwarnung.
Nee, Spoilerwarnung ist jetzt auch so. Es geht ja einfach nur darum, dass er ja ganz zum Schluss wird ja auch dieses Thema Eltern und Familie aufgemacht. Und die letzte Szene, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte sie nicht gebraucht. Ich hatte das Gefühl, dass der Film mit der letzten Szene nochmal irgendwie versucht, etwas zu erklären, wofür es aber, glaube ich, keine Erklärung benötigt hätte, denn es gibt, jeder Mensch ist halt eigen und jeder hat seine eigenen Probleme und nicht jede Probleme lassen sich damit lösen, dass man seine Eltern besucht, sage ich mal so.
Okay, das, also da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist eigentlich im Prinzip der Punkt, an dem ich sage, genau das ist aber auch das, was mich an dem Film stört, dass der viele solche Momente irgendwie hat oder Elemente, die einfach, die den für mich halt dann wieder so künstlich machen. Ich weiß nicht, welches andere Wort ich dafür verwenden soll. Genauso wie dieser bescheuerte Nachbar, der ihm dann am Ende irgendwie sagt, dass er ihn eigentlich beneidet. Oder
da muss ich sagen, da hatte ich irgendwie so Fight Club-Vibes, auch weil davor irgendwie Where's My Mind von den Pixies lief.
Das war ganz komisch, dass dieses Lied da lief. Ja. Das habe ich nicht verstanden, aber, warum sich dafür entschieden
warum, haben. Rat mal, warum.
Ja, weil er zwei Geister, zwei Psychen, zwei Leben lebt, in sich drin trägt.
Weiß ja halt dann keine Ahnung. Ja, weil es halt ein schönes, gefälliges Lied geworden ist. Das ist einfach, ich weiß nicht. Das ist ja jetzt auch schon ausgenudelt.
Ich fand ja, Where Is My Mind schon vor Fight Club toll.
Ja,
aber heutzutage wird es halt benutzt. Da musst du echt aufpassen, dass du damit nicht irgendwas andeutest oder so, wenn so ein
Ich weiß nicht, läuft. Wenn wir also dann
das,
auch wieder
das von. Das ist halt bedeutungsschwanger.
Auf der anderen Seite musst du halt dann natürlich wieder sagen, okay, ja, und dann erst sprecht ihr von den Zuschauern, die da reingehen, ne? Und auf der anderen Seite wissen wir aber nicht mal, ob die alle überhaupt Fight Club gesehen haben und dann überhaupt einen Bezug dazu feststellen.
Dann wäre es ja wurscht.
Dann ist es
ja, aber die letzte Szene, ja, ich finde auch, das war auch wieder so, jetzt müssen wir alle abholen. Mich hat sie natürlich trotzdem gekriegt, aber nur weil ich irgendwo weine, heißt es ja nicht, dass ich es gut heiße, dass da die richtigen.
Man kann auch weinen, weil man Schmerzen hat.
Ich habe leider geweint, weil es mich gerührt hat. Aber ich werde ja leicht gerührt. Man weiß ja, wie schnell diese Knöpfe gedrückt werden. Das heißt ja nicht, dass ich es gut heiße. Also ich fand es ganz schön, das zu sehen, so katharsismäßig, aber es war sehr billig. Also es war natürlich ein ganz einfaches Mittel, da was Bestimmtes zu erreichen.
Ich glaube, dass in dem Film ein besserer Film gesteckt hätte, wenn fähigere Menschen gemacht hätten. So, das sage ich eigentlich nicht so gern, weil ich will mich da jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen und ich weiß, dass
Max Kautscher, ich hätte One for the Road besser gemacht.
Nee, sicherlich ich nicht. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gibt dieses Material jemanden, der da nochmal drüber schaut? Das ist ein gutes Vorproduktionswerk. Wenn du da nur einmal polierst und sagst, komm, schmeißen wir die ganzen unnötigen. Du
polierst im Sinne von dreckiger machst.
Nee, ja, du, wie man es auch sieht, keine Ahnung. Weniger, na, ehrlich gesagt meine ich mit polieren nicht unbedingt dreckiger machen, aber da können wir uns dann später noch unterhalten, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Aber eine Sache noch, bevor
wir zum Fazit
kommen. Kennt ihr das Poster? Weil das
Lass mich raten, das ist wieder mit so einer, ich weiß es ist wahrscheinlich rosa Schrift und im Hintergrund hast du die zwei Fressen irgendwie, oder?
Also die
rosa er liegt Schrift, am Boden Schrift, und stimmt. Um ihn rum sind ganz viele Alkoholflaschen von oben.
Genau, und Foto. Der prostet einem so zu und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sehe das Poster jetzt, also ich habe gerade am Monitor und er starrt mich die ganze Zeit an. Ich weiß, also ich muss sagen, ich mag das Poster, aber.
Aber du bist ja auch ein bisschen in Frederick Lau.
Also, das ist ja auch ein kleiner Schaut genauso aus wie das Poster von, wie hieß das, 100 Dinge oder sowas.
Ja, fuck
you. Nein, überhaupt gar nicht.
Warte mal, die schauen doch alle gleich aus. Ist sogar die gleiche Schriftart. Dreh an dem Rot ein bisschen in die Purple-Schraube und dann hast du das gleiche Poster.
Nee, also, das ist anders doch ein Schweighöfer-Film. Okay. Schweighöfer Fitz-Film und hier hast du
jetzt ist doch das Gleiche.
Halbwegs unverbrauchtes Gesicht, was nicht irgendwo.
Halbwegs unverbraucht. Der Frederik okay. Lau ist das Gegenteil von halbwegs unverbraucht.
So jetzt macht hier,
aus dem nicht den. So jetzt, der der jetzt ist jetzt auch schon mehr als 12 Jahre aus, im Geschäft.
Aus böser Max, böse Schlocker. So. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich mag das Poster tatsächlich, es gefällt mir ganz gut. Aber irgendwie, ausgehend vom Poster, wenn ich jetzt im Kino stehen würde und würde sagen, oh, guck dir das Poster an, Frederik Lau, mag ich eh, gehe ich rein. Ich finde, das Poster wirkt unpassend. Also irgendwie wie so eine Komödie, so ein bisschen wie Hangover 3 mäßig, wisst ihr?
Ja, aber das,
so.
das soll doch der Trailer auch suggerieren, dass eben dann der Dreh- und Angelpunkt ist diese Wette, ganz klischeehaft.
Seit wann guckst du Trailer?
Schaut
ich
nicht
guck Pro die danach X mir an.
Genauso
ich schaue
aus?
Mir ach die so. Trailer nach den Filmen an.
Ja. Boah, du bist echt so eine Streberin. Es ist manchmal echt schlimm mit dir, ganz die ehrlich.
Trailer nach den Filmen.
Es ist echt
wenn
so.
Ich sie vorher gucke, wird ja alles verraten. Dann hätte mich doch die Szene, was er zum Therapeuten sagt, welcher Satz fällt dir ein, die hat mich total berührt, aber die wird ja im Trailer nicht verraten.
Du machst praktisch aus einem Trailer einen Appendix oder so eine Sekundärliteratur.
Ich mache aus dem Trailer die Zusammenfassung des Films danach.
Okay, super, es wird cool, Zeit für einen Podcast-Appendix und der heißt Fazit. Und ich würde sagen, wir machen so eine richtig schöne Kotstulle. Will heißen, Schlogger fängt an, dann Max, dann ich. So.
Eine Kotstulle.
Eine Kotstulle. Okay, ich wie immer beim Fazit, also, ich habe das Gefühl, ich hätte
die untere
alles
Hälfte
schon gesagt.
Sein? Entschuldigung.
Ich rede einfach weiter. Ich fand den Film ganz gut. Ich mochte, wie gesagt, er war natürlich vorhersehbar. Er war deutsch erzählt. Ich mochte aber, ich fand Frederik Lau als Protagonisten sehr angenehm. Ich habe durchaus auch Cringe-Gefühle gehabt. Ich mochte den Therapeuten gerne und ich mochte sehr gerne die Umwege, die der Film genommen hat, was er auch einfach ganz schwarz-weiß und platt hätte erzählen können. Nicht, dass er nicht platt ist, aber oder platte Situationen hat. Aber ich mochte diese Umwege gerne. Und ich finde den durchaus guckbar, ja.
Okay, gut. Wer uns jetzt zugehört hat in den letzten 45 Minuten, wird wahrscheinlich festgestellt haben, dass meine Meinung zu diesem Film nicht ganz so positiv ausgefallen ist. Ich fasse mich kurz. Ich habe nach der Pressevorführung der guten Pressedame ja meine Meinung so im Sinne von zu viele Klischees bedient. Er ist aber trotzdem keine Vollkatastrophe, sondern nur eine Katastrophe für mich. Und ja, ich glaube, dabei belasse ich es dann auch. Ich wüsste übrigens niemanden, den ich dem Film empfehlen würde.
Gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Im Prinzip kann ich mich da wie jeder gute Appendix an den Appendix von Yoshi ranhängen. Also was Schlogger gesagt hat.
Appendix Polonaise.
Außer vielleicht noch die Anmerkung, er ist viel schwarz-weiß, aber er ist vor allem in Farbe. Das sollte man vielleicht noch sagen. Und damit war es das für uns, für diese sehr lebhafte Besprechung. Und tatsächlich, wir sind alkoholfrei geblieben. Das freut mich sehr. One for the Road ab 26. Oktober im Kino. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage auf Wiedersehen. Dann sagt die Schlogger macht das Schlusswort, weil die hat noch eine wichtige Ankündigung für alle da draußen. Dann sagt der Max jetzt auch noch Tschüss und dann die Schlogger. Tschüss.
Also meine wichtige Ankündigung für euch da draußen ist, dass Schlogger eine wichtige Ankündigung hat.
Ich mache den Anti-Schlagbolzen, um jetzt hier die große Klammer zu setzen, den Anti-Schlagbolzen dieser Besprechung. Und zwar darf ich am Ende meine Werbung noch hinten dran setzen. Schlogger ist mein Künstlername, Johanna Baumann, der richtige Name. Ich bin nämlich Autorin und ihr findet mich im Internet unter schlogger.de und auf Social Media unter dem Handle TheSchlogger, Twitter, Facebook, Instagram und seit neuestem auch auf Blue Sky. Das ist ja der neue Twitter-Nachfolger. Unter Schlogger einfach. Und da gibt's Comics über Kommunikation, Trennung, über was weiß ich, Star Wars. Findet ihr alles da. Und ich freue mich auf die nächste Besprechung. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Tschüss!
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.